ARD. Das Wissen.
Die eigene Wohnung. Sie ist der Rückzugsort. Da ist man sicher. Oder nicht?
Wenn wir eine schlechte Raumluft sehen würden, glaube ich, würden ganz viele Leute auch was für eine gute Raumluft tun. Dann würde man sofort aufspringen und die Fenster öffnen. Dem ist aber leider nicht so.
Über 3 Millionen Todesfälle wurden 2020 durch Schadstoffe in Innenräumen verursacht, schätzt die Weltgesundheitsorganisation. Die meisten in den Ländern des globalen Südens, aber auch in deutschen Haushalten kann ganz wörtlich dicke Luft herrschen.
Der Innenraum ist der Raum, in dem wir uns am längsten aufhalten. Und deswegen darf auch die Luft unsere Gesundheit nicht belasten.
Wenn die Wohnung krank macht, Schadstoffe in Möbeln, Teppichen, Farben. Von Volkhard Wildermuth.
Hallo, Kevin Kainer von der GERIS-Studie, von der Deutschen Umweltgesundheitsstudie. Wir sind jetzt hier in Frankfurt am Main, im Stadtteil Sachsenhausen. Wir werden jetzt gleich eine Teilnehmerin der GERIS-Studie besuchen und dort die Innenraumluft messen.
Kevin Kainer geht in ein Mehrfamilienhaus gegenüber von Schrebergärten. Im ersten Stock wartet Eva.
Hallo.
Rund 30 Jahre alt, wissenschaftliche Mitarbeiterin in einer Bundesbehörde. Ein Brief hat sie vorgewarnt. Sie ist eine von 1500 zufällig ausgewählten Studienteilnehmerinnen und Teilnehmern.
Zum Start führen wir nochmal ein bisschen tiefgreifenderes Gespräch, ein sogenanntes Basisinterview, wo es nochmal um verschiedene Umwelteinflüsse geht, denen du ausgesetzt bist, vom Fußbodenbelag bis hin zur Zahnfüllung. Und am Ende werden wir im Zuge einer Innenraumluftmessung kleine Innenraumluftsammler für diesen Zeitraum dort hängen und Luft sammeln.
Die Deutsche Umweltstudie zur Gesundheit von Erwachsenen ist eine Langzeituntersuchung. Verantwortlich für mittlerweile die 6. Runde ist Anja Daniels vom Umweltbundesamt in Berlin.
Im Rahmen dieser Studien, die sogenannte GERIS-Studie, German Environmental Survey, werden auch Raumluftuntersuchungen durchgeführt. Und bei diesen Raumluftuntersuchungen werden bestimmte flüchtige organische Substanzen gemessen. Und dadurch haben wir einen Überblick, wie so die Schadstoffkonzentration oder die Belastung der Raumluft in den Haushalten in Deutschland aussieht.
Was da in der Luft schwebt und herumweht, kann die Gesundheit vieler Organe beeinflussen und ist immer wieder Ursache für Erkrankungen, für die die Betroffenen zunächst keine Erklärung finden.
Ja, das sind vorrangig Schleimhäute, die Augen, der Atemwege, aber eben auch, es kann das Herz-Kreislauf-System sein oder das Immunsystem, was belastet wird, hängt natürlich auch vom jeweiligen Schadstoff ab und wie lange wir dem ausgesetzt sind.
Es gibt eine Unzahl von Schadstoffen, die durch die Luft transportiert werden können. Um das Problem handhabbar zu machen, werden sie in Gruppen zusammengefasst. Da sind zunächst erst einmal die Gase selbst. Kohlendioxid atmen wir ständig aus. Verschiedene Stickoxide entstehen bei Verbrennungsprozessen, am Herd, aber auch bei Kerzen oder den beliebten Tischöfen. Die produzieren auch die zweite wichtige Schadstoffgruppe, kleinste Partikel.
Feinstaub ist deswegen problematisch, weil je kleiner diese Partikel sind, desto tiefer können die in den Körper gelangen. Sie können hier wirklich bis in die Blutbahn vordringen und Auswirkungen zum Beispiel aufs Herz-Kreislauf-System haben oder entzündliche Reaktionen im Körper auslösen. Bei Feinstaub ist es so, dass nicht nur die Größe relevant ist, sondern eben auch, wie ist der Partikel an sich aufgebaut und noch viel wichtiger, welche chemischen Substanzen sind an dem Partikel angelagert.
Was können das für chemische Substanzen sein?
Na, zum Beispiel die polyaromatischen Kohlenwasserstoffe. Davon sind einige krebserregend und deswegen ist es immer wichtig, auch das mit im Blick zu haben.
Damit wären wir bei einer dritten wichtigen Gruppe von Problemstoffen, den flüchtigen organischen Verbindungen, kurz VOC. Ein Oberbegriff, unter den Aceton aus Nagellackentfernern genauso fällt wie Brandschutzmittel in Polstermöbeln.
Das sind zum Beispiel Ausgasungen aus Lacken, aus Farben, aus neuen Möbeln, aus großflächigen Fußbodenbelägen oder Wandbelägen. Ja, die können zu Schleimhautreizungen führen, zu Übelkeit, zu Kopfschmerzen, können allergiesensibilisierend wirken. Solche gesundheitlichen Folgen können sie haben, wenn man eben nicht schaut, dass man die irgendwie weggelüftet bekommt.
Wundert sich jetzt nicht über die nächsten zwei Fragen.
Um für all diese Schadstoffe mögliche Quellen zu entdecken, stellt Studienmitarbeiter Kevin Kainer Eva in Frankfurt-Sachsenhausen Fragen über Fragen.
Wird in dem Schlafzimmer geraucht?
Ich rauche natürlich nicht, aber ich habe es häufig natürlich, dass ich lüfte und dann kommt der Rauch von den Nachbarn rein. Und dann riecht die ganze Wohnung nach Rauch.
Findet sich da ein Tierkäfig? Nee. Mit. Gut, als nächstes geht es jetzt um deine Fußbodenbelege hier in der Wohnung.
Ich habe im Schlafzimmer einen kleinen Teppich noch und ansonsten...
Okay. Im Dienst der Wissenschaft verrät Eva alle Details zu ihren Möbeln, Hobbys, ihrem Putzverhalten bis hin zur Körperpflege.
Cremes, Gesichtscremes, Tag, Hand, Nachtcreme.
Wahrscheinlich mehrmals täglich.
Mhm. Düfte, Parfum?
Seltener als einmal die Woche.
Das alles wird anonymisiert vom Umweltbundesamt ausgewertet und mit Gesundheitsinformationen und den Ergebnissen einer Blut- und Urinanalyse verglichen. Und natürlich mit den Luftmessungen. Die erste GERES-Studie lief in den 80er Jahren. Seitdem hat sich einiges verändert. In Holzschutzmitteln wurden zum Beispiel Lindan und DDT verboten, erläutert Anja Daniels.
Wir finden aber immer noch Altlasten in den Häusern, gerade wenn es darum geht, zum Beispiel den Dachboden ausbauen und so weiter. Da sollte man schon gucken, ob da die Holzbalken mit Holzschutzmittel behandelt wurden früher.
Denn noch immer leiden Menschen in Deutschland an den Ausdünstungen der Holzschutzmittel. Die Folgen können vielfältig sein. Von Kopfschmerzen bis hin zu schwersten Erschöpfungen oder Problemen im Immunsystem. Hier kann oft nur eine aufwendige Sanierung weiterhelfen. Ein weiterer bekannter Schadstoff in der Luft ist Formaldehyd, das aus Spanplatten ausgast. Inzwischen gibt es verträglichere Alternativen, aber auch hier sind die Altlasten nach wie vor ein Problem.
Im Vergleich zur Vorgängerstudie konnten wir sehen, dass wir da gar keinen Rückgang haben. Formaldehyd ist auch ein besonderer Stoff, sage ich mal. Formaldehyd dünstet so lange aus, wie der Kleber eben auch vorhanden ist, solange wie die Quelle vorhanden ist. Andere VOCs, die sind nach einer gewissen Zeit ausgegast, da kann man sagen, so gut, jetzt sind sie weg. Aber bei Formaldehyd ist es eben nicht der Fall. Solange das Produkt, der Gegenstand, in dem eben bestimmte Kleber verwendet wurden, im Raum ist, solange dünstet der auch Formaldehyd aus.
Generell sieht Anja Daniels die Entwicklung der Innenraumluft in Deutschland aber positiv und bezieht sich dabei auf die Empfehlungen des Ausschusses für Innenraumrichtwerte am Umweltbundesamt.
Wir können schon sagen, dass wir zum Glück so gut wie keine großen Überschreitungen mehr haben, sondern dass wir nur noch kleinere Überschreitungen von den Richtwerten haben. Das heißt aber nicht, dass andere Substanzen, die wir eben nicht messen, dass die nicht vorhanden sind. Also da müssen wir immer wieder gucken, müssen unser Messspektrum ändern, um eben auch, ich nenne es jetzt mal Trends bei den Schadstoffen, zu finden.
Die Schadstofftrends lassen sich vielleicht mit den kleinen Luftsammlern entdecken, die jetzt eine Woche im Schlafzimmer von Eva in Frankfurt hängen werden.
Diese Passivsammler, die da jetzt da aufgehängt waren, das ist rein mechanisch, da ist jetzt keine Elektronik drin, das stört dich jetzt auch nicht, es ist keine Kamera eingebaut oder sonst wie. Bereite das jetzt vor, das dauert jetzt ein bisschen, ein paar Minuten. Dann können wir das Papier quasi irgendwo ins Zimmer hängen.
Ja.
Das wird wie so Weihnachtsschmuck, sag ich.
Einer der Sammler sieht aus wie eine etwas dickere Kreditkarte. Er lässt sich aufschieben. Ein Löschblatt im Inneren reagiert mit den chemischen Verwandten des Formaldehyds. Der zweite Sammler ähnelt einem Kugelschreiber aus Metall und ist für andere flüchtige organische Verbindungen zuständig.
Wir müssen ihn ganz frei hängen.
Sowas wäre schon natürlich optimal, aber dann möchte ich nicht, dass du da zerstörst. Ne? Dann läufst du da vielleicht.
Ja, aber
ich könnte es theoretisch da oben an den. Ja, aber das würde auch gehen.
Mit Bindfäden werden die Luftsammler an die Lampe geknotet, knapp über Kopfhöhe von Eva. Auch wenn sie nicht wirklich Schmuckstücke sind, können sie da für eine Woche baumeln.
Dann sind wir jetzt soweit fertig. Ja, dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich bei dir.
Immer gerne, ja.
Nach 2 Stunden ist der Besuch von Studienmitarbeiter Kevin Keiner zu Ende. In einer Kühlbox landen noch mehrere Wasserproben und ein halbvoller Beutel aus Evas Staubsauger, denn auch Hausstaub kann zu Krankheiten führen. Die Luftsammler wird Eva in einer Woche verschließen und mit der Post ans Umweltbundesamt schicken. Sie sollen helfen, die Bedeutung der Schadstoffe in Innenräumen besser zu verstehen. Welche Gesundheitsprobleme genau die in Deutschland verursachen, schwer zu sagen. Gerade weil es um so unterschiedliche Substanzen geht, die zudem Krankheiten selten direkt auslösen. Sie erhöhen aber das Risiko. Die WHO schätzt, dass in der Region Europa mehr als 150.000 vorzeitige Todesfälle auf Schadstoffe in der Wohnungsluft zurückzuführen sind.
We found that pollution, specifically nitrogen dioxide levels.
Die Belastung gerade durch Stickstoffdioxid war in Küchen mit einem Gasherd doppelt so hoch wie bei Elektroherden.
Die Nichtregierungsorganisation CLASP hat in über 250 Wohnungen in 7 europäischen Ländern den Einfluss von Gasherden auf die Luftqualität überprüft. Nicole Kearney, Direktorin von CLASP Europa, erzählt im Videocall mit Das Wissen die wichtigsten Ergebnisse.
We also found that the longer those households cooked on gas,
je länger gekocht wurde, desto höher lagen die Werte. In einigen Wohnungen waren sie so hoch, dass sie im Außenbereich verboten worden wären und die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation überschritten hätten.
Stickstoffdioxid kann die Lungenfunktion einschränken, Asthmaanfälle auslösen und das Herz-Kreislauf-System belasten. Aber nicht jeder Haushalt kann von Gas auf Elektroherde wechseln. Nicole Kearney rät deshalb dazu, Tee oder Kaffee mit elektrischen Wasserkochern zuzubereiten, statt mit dem Gasherd. CLASP hat keine deutschen Haushalte untersucht. Die Ergebnisse ließen sich kaum übertragen, findet Anja Daniels vom Umweltbundesamt.
Für Deutschland sehe ich das Problem nicht, weil wir hier eine andere Situation haben. Hier werden die Gasherde fachmännisch eingebaut. Hier haben wir eine andere Qualität des Gases auch, was verwendet wird. Und darüber hinaus empfehlen wir immer, dass wenn man ein Gasherd hat, da auch eine Dunstabzugshaube zu verwenden, die die Abluft nach außen führt.
In Europa ist das Kochen mit Gas ein Gesundheitsproblem, vor allem für Familien mit Asthmatikern. In Afrika, Asien oder Lateinamerika ist aber häufig noch nicht einmal Gas vorhanden. Nyamulo Abagi arbeitet in Kenia für CLASP.
You know, we all have to eat to live. So it's a daily way of life, right? And the reality.
Wir alle müssen essen, das gehört zum täglichen Leben dazu, oder? Und im globalen Süden wird leider oft mit Biomasse gekocht. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass es jedes Jahr zu weit über 3 Millionen vorzeitigen Todesfällen kommt, weil mit Holz, Biomasse oder Abfall gekocht wird. Frauen und Kinder sind besonders betroffen, weil sie kochen. Also atmen meist sie die Schadstoffe ein, die bei der Verbrennung von Holz oder Biomasse entstehen.
Der Ruß und die Schadstoffe der Kochstellen begünstigen Herzinfarkte und Schlaganfälle. Sie erhöhen das Risiko für Lungeninfektionen, für die chronisch obstruktive Lungenerkrankung und sogar für Lungenkrebs. Aus medizinischer Sicht ist ein Propangaskocher einer Kochstelle mit Holz vorzuziehen. Noch schadstoffärmer sind elektrische Kochplatten. Obwohl in vielen Ländern Afrikas die Zahl der mit Strom versorgten Haushalte schnell steigt, kochen viele trotzdem auf traditionelle Weise. Der Grund?
So in Kenya, where I'm from, some of the more traditional biomass cookstoves that are most.
In Kenia, wo ich lebe, zahle ich für eine traditionelle Kochstelle für Biomasse $5. Der billigste elektrische Dampfkochtopf kostet $70. Die Einstiegskosten sind eine große Herausforderung.
So first cost barrier is a huge challenge.
Hier sind Regierungen und internationale Organisationen gefragt. Denn die Qualität der Innenraumluft ist in vielen Ländern nach wie vor zu schlecht. Das gilt selbst für eine Großmacht wie China. 2023 haben Forschende aus Peking in einer umfangreichen Studie die Auswirkungen von Schadstoffen in Wohnungen in allen 31 chinesischen Provinzen hochgerechnet. Die gute Nachricht? Vom Jahr 2000 bis 2017 sank die Belastung mit Feinstaub, Kohlenmonoxid, Stickstoffdioxid und diversen flüchtigen organischen Verbindungen um 20%. Trotzdem war die Luft in Innenräumen nach wie vor Ursache für eine erhebliche Zahl von Krankheitsfällen. Die Zusammenhänge sind kompliziert. Aber Lidia Morawska, Leiterin des Internationalen Labors für Luftqualität und Gesundheit im australischen Brisbane, kennt eine erschreckende Zahl aus der Studie.
Sie haben auch die Gesundheitskosten der schlechten Luftqualität in Innenräumen berechnet. Es geht hier um 3,5% des chinesischen Bruttoinlandsproduktes. Das ist schwindelerregend.
Die chinesische Studie bezog sich auf direkte Gesundheitskosten, also die Behandlung von erkrankten Menschen. Luftverschmutzung in Innenräumen kann aber auch auf anderen Wegen teuer werden. Denn es geht ja nicht nur um Schlafzimmer, Küche und Wohnzimmer. Auch Büros sind Orte, in denen sehr viele Menschen sehr viel Zeit verbringen. In den USA beschäftigen sich Forschende von der Harvard-Universität in Boston seit Jahren mit den Auswirkungen der Büroluft aufs Gehirn.
Hier sind viele Effekte der Luftqualität in Innenräumen belegt, etwa verringerte geistige Leistungen, Erschöpfung, Unbehagen. Die Entscheidungsfähigkeit kann beeinträchtigt sein und der Stresslevel erhöht.
Parham Azimi ist Teil des Healthy Building Programs, übersetzt gesunde Gebäudeprogramm. Das Team erforscht viele Aspekte, aber besonders intensiv die Raumluft. In einer Studie in echten Büros in 6 Ländern wurden einerseits die Schadstoffe in der Luft gemessen und andererseits die Angestellten immer wieder von einer Smartphone-App aufgefordert, kleine Rätsel zu lösen. Dabei stellte sich heraus, dass vor allem die CO2-Konzentration nach langen Sitzungen in überfüllten Konferenzräumen und der Feinstaub, etwa aus Laserdruckern, für Probleme sorgen.
So that study done by our team was showing that about 1% lower response.
In unserer Studie wurden die Teilnehmer um 1% langsamer, wenn die Feinstaubwerte um 10 Mikrogramm pro Kubikmeter stiegen. Ein Anstieg des CO2s führte zu einer Verlangsamung von bis zu 2%. Diese beiden häufigen Schadstoffe haben ganz sicher einen Effekt.
Definitely has a lucky impact.
1-2%, das klingt erst einmal nicht so problematisch. Andere Studien haben aber auf längere Sicht ebenfalls Effekte von schlechter Luft auf die Arbeitsproduktivität gemessen. Auch das sogenannte Sick Building Syndrom, eher unklare Beschwerden, die auf Ausdünstungen etwa aus Teppichböden oder Möbeln zurückgeführt werden, kann die Leistung beeinträchtigen. Alles zusammengenommen spricht viel dafür, dass es sich auch aus Arbeitgebersicht lohnt, in gute Luft für die Angestellten zu investieren, so Parham Azimi.
Wir glauben, dass auch eine nur um ein paar Prozent eingeschränkte geistige Leistungsfähigkeit relevant ist. Es geht um tausende Angestellte in einem Gebäude. Das summiert sich zu hohen Beträgen und großen finanziellen Folgen für die Unternehmen.
Das ist unser Raumströmungslabor und in dem Technikraum hier stehen wir jetzt gerade an einer mobilen Klimaanlage. Wir können das am Computer alles einstellen.
An der Technischen Universität Berlin steht Ingenieurin Claudia Kopitsch an den Reglern der Klimaanlage. Sie belüftet keinen Hörsaal und auch kein Labor, sondern einen Versuchsraum hinter einem völlig zugestellten Gang.
Wenn Schlauch abreißt, ist mir das egal.
Okay, das ist ja wirklich ein Gewirre von Schläuchen hier. 4 Dummies sitzen hier mit weißen Plastikköpfen und haben alle Blaumänner an.
Wir können ja mal anfassen, der Dummy ist auch beheizt, der hat so Heizdrähte da drin.
Echt?
So, ja, also man merkt schon,
nicht
dass er warm
ist. Nicht ganz Körpertemperatur, also kuscheln möchte ich nicht mit dem.
Er soll einen sitzenden Menschen simulieren, der hat ungefähr die gleiche Wärmeabgabe wie ein sitzender Mensch. Genau, und jetzt sehen wir hier vor dem Mund-Nasen-Bereich einmal eine Messsonde. Also hier wird die Luft abgesogen und dann nach draußen zum Partikelzähler gebracht.
Auf dem Weg nach draußen schließt Claudia Kopitsch die schwere Tür des Versuchsraums. Alles dicht, die Messung kann beginnen. Grüne Laser und Nebel machen die Luftbewegungen sichtbar. Heute wird die sogenannte Quellbelüftung untersucht. Kühle Frischluft wird am Boden eingeleitet und da bleibt sie auch zunächst. Das Experiment zeigt, nur an den warmen Dummies steigt die Luft auf, erklärte Leiter der Arbeitsgruppe Martin Kriegel.
Die Luftbewegung, die man jetzt sieht, die ist ausschließlich durch die Person verursacht worden. Die Lüftung, die da reingeht in den Raum, verursacht keine Raumströmung in dem Sinne, sondern das ist rein durch die thermischen Auftrieb, also durch die Wärmequelle erzeugte Strömung bei der Quelllüftung.
Ja, im Grunde erstaunlich, dass der Mensch selber eine Klimaanlage in gewisser Weise.
Alle Schadstoffe, die der Mensch emittiert, die werden eben sofort nach oben transportiert. Auch wenn ich ausatme, dann ist die Luft wärmer und steigt auf jeden Fall nach oben erstmal auf, sodass ich eigentlich idealerweise in einer sauberen Schicht sitze und auch in der sauberen Schicht im Prinzip dann atme.
Diese Art der Belüftung ist ein bekanntes Prinzip. Es könnte für eine höhere Luftqualität in Büros sorgen, hat sich aber wegen der Mehrkosten bislang nicht durchgesetzt. Moderne Lüftungssysteme besitzen nicht nur Filter, sondern auch Wärmetauscher, sodass sie sich auch aus energetischer Sicht vernünftig betreiben lassen. Solche Anlagen rechnen sich vorerst nur für Büros. Wohnungen wurden früher schlicht über die Ritzen und Fugen an den Fenstern und Wänden belüftet. Das würde die Bauaufsicht schon lange nicht mehr durchgehen lassen.
Wenn Sie ein Energieeffizienzhaus bauen heutzutage, dann ist es so dicht, dass der Energieberater dann wahrscheinlich Ihnen empfehlen wird, eine Lüftungsanlage einzubauen, weil Sie es durch das natürliche Verhalten, ich mache jetzt Fenster auf oder Fenster zu, gar nicht mehr die Anforderung erfüllen können. Und das Problem ist dann weniger das CO2, sondern das ist dann die Feuchtigkeit, die im Raum ja auch nicht mehr rauskommt und das führt dann eben zu Schimmelpilzbildung.
Schimmelsporen sind ein weiterer relevanter Schadstoff in der Raumluft. Wenn sich Wohnungen einerseits nicht mehr vernünftig lüften lassen und andererseits noch nicht über moderne Lüftungsanlagen verfügen, können Luftreiniger eine Möglichkeit sein, Schadstoffe zu entfernen. Das klingt erst einmal gut, Schadstoffe entfernen. Aber wie viel Feinstaub in der Küche ist in Ordnung? Bei welchem CO2-Wert ist es bei einem Meeting Zeit für die Kaffeepause? Wann werden flüchtige organische Substanzen zum Gesundheitsproblem?
We've answered the question about the need for good outdoor air quality a long time ago.
Für die Außenluft haben wir diese Frage längst geklärt. Es gibt überall Messstationen, es gelten Grenzwerte. Aber in Innenräumen, wo wir uns 90% der Zeit aufhalten, wo wir atmen, da gelten keine Grenzwerte. Und die große Frage lautet, warum nicht?
So this is a very big question, why not?
Lydia Morawska beschreibt die Situation in Australien. In Deutschland sieht es kaum anders aus. Am Arbeitsplatz greift die Gefahrstoffverordnung. Ansonsten gilt genau ein Grenzwert in Innenräumen. Er beschränkt die Konzentration für Tetrachlorethen, das in chemischen Reinigungen eingesetzt wurde. Wurde ist hier das Stichwort. Der Grenzwert wirkt. Die Unternehmen sind auf andere Verfahren umgestiegen. Ansonsten gibt der Ausschuss für Innenraumrichtwerte beim Umweltbundesamt lange Tabellen zu vielen Substanzen mit eben Richtwerten heraus. Doch die sind nicht verbindlich, gibt Anja Daniels zu.
Im Innenraum ist es so, dass der Innenraum Privatsphäre ist und deswegen gelten hier auch keine Grenzwerte.
Zumindest für öffentliche Innenräume in Schulen und Büros sollten aber verbindliche Grenzwerte gelten, forderte Lydia Morawska zusammen mit über 40 Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt im März 2024 in der Zeitschrift Science. Dabei soll es gar nicht für jeden Schadstoff einen eigenen Grenzwert geben, denn
we cannot routinely.
Das ist in der Praxis unmöglich. Das ist eine riesige Mischung. In unserem Artikel konzentrieren wir uns auf eine kleine Zahl von Schadstoffen, die sich mit den vorhandenen Methoden leicht messen lassen. Und wenn wir die messen und entsprechend lüften, dann verschwinden damit auch die anderen Schadstoffe gleich mit.
Konkret schlagen die Fachleute vor, erstens Kohlenmonoxid zu messen. Bei schlecht gewarteten Gasherden oder Heizungen kann dieses Gas tödlich wirken. Zweitens Kohlendioxid zu messen, das in überfüllten Räumen die Denkleistung einschränkt. Drittens Feinstäube zu kontrollieren mit ihren vielfältigen negativen Wirkungen auf die Gesundheit. Und viertens zu prüfen, wie viel Frischluft die Lüftungsanlage pro Person liefert. Anja Daniels unterstützt zwar die Intention des Vorschlags, doch gerade im Privatbereich, wo sich die Menschen viele Stunden aufhalten, würden Grenzwerte kaum greifen.
Wie soll man das in den Privaträumen prüfen? Man kann da nicht einen Kontrolleur hinschicken, der da die Messung macht. Wer soll die Messungen finanzieren und so weiter? Also für den privaten Bereich wäre schön, ist aus meiner Sicht sehr schwer umsetzbar.
Grenzwerte sind aber nur ein Ansatzpunkt für Lydia Morawska. Genauso wichtig ist ihr, die Schadstoffe gleich an der Quelle zu regulieren, so wie bei der Luft im Außenbereich längst üblich.
Da fangen wir ja nicht an und sagen, Autos, Fabriken, produziert Schadstoffe und dann gucken wir mal, was in der Luft passiert. Da haben wir Emissionsstandards, an die sich die Autos, Kraftwerke, Fabriken und so weiter halten müssen. Wir regulieren die Emissionen und die Konzentrationen in der Luft. Und genau so sollten wir es in Innenräumen machen.
Viele Schadstoffquellen seien in Deutschland und der EU schon weitgehend reguliert, findet Morawska. Ein Beispiel wären die Regeln zu Formaldehyd in Möbeln. Allerdings weiche die Industrie dann auf andere Chemikalien aus. Was zur Folge hat?
Die müssen dann halt auch geregelt werden. Das ist ein kontinuierlicher Prozess.
Solange der Staat nicht reguliert, ist Eigeninitiative gefragt. Für diese Folge von Das Wissen stelle ich mich an den Herd und brate Champignons. Neben dem Herd ein kleines Feinstaubmessgerät. Beim Ausgangspunkt zeigt das Messgerät 6 an. Ich bin nicht ganz sicher, was die Einheit davon ist. Das wird hier leider nicht erwähnt. Das Öl wird langsam heiß. Es blubbert. Das ist ja wirklich überraschend. Direkt sind die Werte hochgegangen auf mehrere hundert, jetzt 699. Jetzt mache ich mal die Zwiebeln rein. Die Champignons dazu. Okay, jetzt sind wir locker über 900 und zwar ziemlich konsistent. Das ist schon ziemlich heftig. Ich schalte jetzt mal die Abzugshaube an. Okay, es geht direkt runter auf 129, also deutlich mehr als wir beim Ausgangswert hatten, aber nicht zu vergleichen mit den Werten, die es ohne die Abzugshaube hat. Ich mache sie nochmal aus. Natürlich riecht es jetzt auch super, wenn die Champignons angebraten werden. Also scharfes Anbraten werde ich sicher nicht lassen, aber in Zukunft mit der Abzugshaube. Mit einem Messgerät für flüchtige organische Substanzen würde ich auch im Bad schnell sehen, welches Deo die Luft belastet oder welcher Reiniger problematisch ist. Sensoren für Feinstaub, für CO2 oder für flüchtige organische Substanzen sind bereits für einige Dutzend Euros zu haben. Auch Lydia Morawska besitzt ein kleines CO2-Messgerät.
Das habe ich immer in der Handtasche. Und alle, die es sehen, wollen es auch haben. Es ist ganz einfach. Man sieht sofort, was los ist. Die Leute verstehen dann das Problem der Schadstoffe und der Lüftung.
Die Luftqualität technisch im Auge behalten, gerade weil man sie nicht sieht. Dazu rät auch Anja Daniels vom Umweltbundesamt. Wer sich das Problem erst einmal bewusst macht, hat viele Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Denn was wir tun, beeinflusst die Luftqualität entscheidend.
Müssen diese Aktivitäten jetzt im Raum wirklich stattfinden? Kann ich das Handwerken nicht nach draußen verlegen oder zum Rauchen nach draußen gehen? Andere Quellen, wie zum Beispiel der Möbelkauf, dass man hier schaut nach bestimmten Labeln, wo man eben weiß, die Produkte wurden geprüft, die sind besonders schadstoffarm. Hier würde ich den blauen Engel nennen. Darauf sollte man achten, dass man von vornherein schon die Quellen minimiert und eben auch gut lüftet, um die Feuchte abzutransportieren, die ich ja allein durch meine Anwesenheit ja schon in den Raum einbringe.
Seit sie beim Umweltbundesamt arbeitet, verwendet Anja Daniels keinen Raumlufterfrischer mehr. Denn der löst das Problem Geruch nicht, sondern bringt nur weitere Substanzen in die Luft. Und Harvard-Forscher Paham Azimi hat nach der Geburt seines ersten Kindes erst einmal einen Luftreiniger angeschafft und über dem Herd eine Dunstabzugshaube installiert. Bei aller Eigeninitiative betont Lydia Morawska aber, dass bei einem so wichtigen Thema wie der Luft in unseren Gebäuden und Wohnungen auch der Staat gefragt ist. Private Messgeräte reichen einfach nicht aus.
Stellen Sie sich vor, in einem Restaurant sind die CO2-Werte sehr hoch. Fordern Sie den Manager auf, die Lüftung hochzudrehen? Wohl kaum. Wenn es Grenzwerte gibt, dann ist er verpflichtet, sie einzuhalten. Beim Wasser kommt niemand auf die Idee, die Qualität zu prüfen. Man kann es einfach aus dem Hahn trinken. Genauso wenig sollte es nötig sein, die Qualität der Luft in Innenräumen zu prüfen.
To check the quality of indoor air.
Was Büros oder Restaurants betrifft, ist der Staat gefordert. Doch verbindliche Grenzwerte werden wohl noch auf sich warten lassen. Umso wichtiger, jede und jeder selbst kann einiges für die frische Luft in den eigenen vier Wänden tun.
Das Wissen.
Wenn die Wohnung krank macht, Schadstoffe in Möbeln, Teppichen, Farben. Autor und Sprecher Volkart Wildermuth, Redaktion Sonja Striegel. Wer sich für Schadstoffe im Haushalt und in der Umwelt interessiert, dem möchte ich diese Folge von Das Wissen empfehlen. Kaminofenboom. steigende Gesundheitsgefahr durch Feinstaub. Überall, wo es Podcasts gibt und auch in der ARD-Audiothek.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.